In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes...
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 18. März 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Der Tod eines Abgeschobenen. Geben wir ihm einen Namen, Sali Krasniqi. Der ältere Mann starb am Morgen des 12. März 2021, vor 5 Monaten aus Biberach in den Kosovo verfrachtet. Skandal um die AfD-Hetzzeitschrift im Sonntag. Rund ein Quartal ist es nun her, dass der Ring politischer Jugend, ein Zusammenschluss der Jugendverbände aller demokratischen Parteien, die Badische Zeitung in einem offenen Brief dazu aufgefordert hatte, aus dem Skandal um das AfD-Hetzblatt Stadt im Blick Konsequenzen zu ziehen. Radio Dreieckland sprach darüber mit dem Co-Vorsitzenden der Jusos und Vertreter des Rings politischer Jugend Pascal Schnieder. Caritas und Diakonie gegen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Die Spitzenverbände der kirchlichen Arbeitgeber Caritas und Diakonie haben die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines neuen Tarifvertrages für die Altenpflege und die häusliche Krankenpflege verhindert. Dagegen protestierten 60 bis 70 Menschen am Donnerstagnachmittag in Freiburg vor der Niederlassung der Caritas in der Herrenstraße. Organisiert wurde die Kundgebung von der Gewerkschaft Verdi. Aufgerufen hatten auch Care Revolution und die anarcho-syndikalistische FAU. Radio Dreieckland war vor Ort, interviewte Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Herbstritt. Doch zunächst zu den Nachrichten. Eierwurfangriff auf linkes Zentrum Litz. Am Samstag, 13. März, wurde das linke Zentrum in Freiburg-Klümmerstraße um 23 Uhr mit Eiern beworfen. Laut Nachbarn 3 Typen, die Richtung Süden weggegangen sind. Es waren mehr als 3 Eier. Grundrechte gelten auch in Geflüchtetenunterkünften. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die Aktion Bleiberecht Freiburg, Pro Asyl und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg haben am Dienstag, 16. März 2021, gemeinsam mit 4 Geflüchteten einen Eilantrag gegen die Hausordnung der Erstaufnahmeeinrichtung Freiburg beim Verwaltungsgericht Baden-Württemberg eingereicht. Es gibt wenige Orte in Deutschland, wo Grundrechte so wenig gelten wie in Geflüchtlingsunterkünften, sagte Sarah Lincoln, Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der GFF. Die Landesregierung schränkt zentrale Rechte in den Einrichtungen unverhältnismäßig ein. Und das ohne jegliche gesetzliche Grundlage. Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, müssen viele Monate, teilweise sogar jahrelang, in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung für alle Einrichtungen eine einheitliche Hausordnung verabschiedet. Die BewohnerInnen dürfen keinen Besuch empfangen. Sie müssen es akzeptieren, dass der Sicherheitsdienst täglich Zimmer- und Taschenkontrollen durchführt.
Am Morgen des 12. März 2021 ist Sali Krasniqi im Kosovo gestorben. Radio Dreieckland hatte ausführlich über die Abschiebung des Ehepaars Mire G. und Sali K. aus dem Kreis Biberach vor 5 Monaten berichtet. Wir hatten unter anderem ein bewegendes Gespräch mit dem Sohn Emrah G. Sein Vater wird er nun nicht wiedersehen.
Aktuell im Kosovo geht es meinen Eltern sehr schlecht. Wie gesagt, sie haben dort keine medizinische Versorgung. Sie haben dort bis jetzt noch keine Unterstützung gekriegt von irgendwelchen Anlaufstellen, die es dort gibt. Und ich möchte da nochmal einen Wert drauf legen, diese medizinische Versorgung, die nicht gegeben ist, ist lebensnotwendig für meine Eltern. Unterm Strich haben sie dort keine finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, sie haben eigentlich kein Geld, sind mehr oder weniger auf der Straße und müssen eigentlich jeden Abend bzw. jeden Tag schauen, wie sie über die Runden kommen und schauen, ob sie ein vernünftiges Dach irgendwie finden, wo sie Unterschlupf kriegen bei irgendwelchen wildfremden Menschen. Und das zur Corona-Zeit. Sie sind todtraurig, weil sie keinen Kontakt mehr zu uns Kindern haben und auch nicht mehr zu den Enkelkindern haben, weil die Enkelkinder und wir natürlich die Welt der Eltern waren. Und da bricht schon einiges zusammen. Und ich glaube, meine Eltern sind beide eh schon psychisch angeschlagen. Da ist es nicht wirklich hilfreich, die Situation dort.
Das Paar hatte fast 29 Jahre in Deutschland gelebt. Zudem lebt die gesamte Familie in Deutschland. 6 Kinder, 17 Enkel, ein Urenkel und die Mutter von Mire G. Um die Medikamente zu bekommen und sie einzustellen, war der 62-jährige Salika in Deutschland regelmäßig im Krankenhaus.
Er ist psychisch krank, hat Diabetes und hat auch 3 Herz-OPs gehabt mit Stents, die ihm dort eingesetzt worden sind, weil einfach auch Gefäßverengungen bei ihm vorhanden sind. Der psychische Faktor spielt eine ganz große Rolle bei meinem Vater, weil er ohne die Medikamente, die er hier in Deutschland bekommt, die er dort unten nicht bekommt, Gefahr läuft, dass er einen psychischen Anfall bekommt und dort könnte die Situation falsch eingeschätzt werden von Behörden, Polizisten bzw. auch Passanten. Und zwangsläufig könnte das auch sein, dass man ihn dann eventuell vor Ort in eine Psychiatrie einweist, weil er dementsprechend gefährdend gegenüber anderen Leuten werden könnte, aufgrund der medizinischen Situation.
Der Ausländerbehörde Biberach sowie den Regierungspräsidien Tübingen und Karlsruhe war der Gesundheitszustand bekannt. Trotzdem wurde das Paar abgeschoben, obwohl es viele gute Gründe für die Erteilung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts gegeben hätte und auch juristische Gründe gegen die Abschiebung sprachen. Auch in einem Beispiel Ende April 2019 wird klar, dass nicht nur bei älteren kranken Menschen die körperliche und geistige Verfassung kaum beachtet wird, wenn es ums schnelle Abschieben geht.
Also zum einen muss man ja sehen, es handelt sich um eine besonders schutzbedürftige Person. Also sie ist hochschwanger, also wirklich ganz, ganz kurz vor den gesetzlichen Mutterschutzfristen. Und sie hat psychische Erkrankungen. Allein das, da sieht man schon mehrere Abschiebungshindernisse und das Land war nicht gezwungen, sie abzuschieben. Und trotzdem hat das Regierungspräsidium, nachdem wie sich jetzt eben gestaltet, alles dran gesetzt, eben sie noch kurz vor Beginn dieser Mutterschutzfrist abzuschieben, obwohl ja anscheinend die Ausländerbehörde da konkret gesagt hat, dass aus ihrer Sicht da Abschiebungshindernisse vorliegen. Und bei uns entsteht einfach bei so einer Abschiebung ein Stück weit der Eindruck, dass insbesondere eben diejenigen dann abgeschoben werden, die besonders leicht greifbar, handhabbar sind, zum Beispiel weil sie eben eine Krankheit haben oder eine sehr fortgeschrittene Schwangerschaft. Und das ist natürlich höchst problematisch, dass eben besonders schutzbedürftige Personen dann besonders im Fokus sind von solchen Maßnahmen.
Das Landratsamt Biberach ging bis zuletzt von einer serbischen Staatsangehörigkeit des Ehepaars aus. Abgeschoben wurden die beiden aber in den Kosovo.
Eigentlich der Hauptgrund oder der Abschiebegrund, der genannt wird, ist die Passbeschaffung. Und die Passbeschaffung ist bei meinen Eltern schwierig zu benennen, weil sie mehr oder weniger aus dem Kosovo stammen, das ja früher zu Serbien dazugehört hat. Und diese beiden Länder miteinander nicht kooperieren, weil das eine Land das andere Land nicht anerkennt. Und dementsprechend ist es so gewesen, dass wir die letzten 28 bzw. 29 Jahre versucht haben, natürlich Pässe zu bekommen. Und das mehr oder weniger daran gescheitert ist, dass die Länder im Zwiespalt liegen.
Nach der Abschiebung hatte sich der Gesundheitszustand von Salih Krasnici massiv verschlechtert. Das Innenministerium von Baden-Württemberg hatte ihr Vorgehen mehrfach verteidigt. Eine Klage gegen die Abschiebung läuft derzeit noch beim zuständigen Verwaltungsgericht.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen darüber sprechen, dass ihr letztes Jahr gegen Ende des Jahres einen offenen Brief an die BZ gerichtet hattet, in denen ihr Konsequenzen fordert aus dem Skandal, dass diese ein AfD-Hetzblättchen im Sonntag verlegt hatten. Genau, und ja, dann wollte ich erstmal fragen, was ist denn daraufhin passiert? Also die BZ hatte sich ja öffentlich entschuldigt und Besserung geschworen, wie ich es richtig in Erinnerung hatte.
Ja, wir haben diesen Brief ja als ringpolitischer Jugend geschrieben. Also nicht nur wir Jusos, sondern auch die Grüne Jugend ist ja, genau, dabei, die jungen Liberalen, die Linksjugend Solid, die Junge Union und auch Junges Freiburg. Das ist so ein Zusammenschluss hier in Freiburg auf kommunaler Ebene. Und uns hat eben genau, dieses Hetzblatt, wie du schon richtig gesagt hast, ziemlich verstört, dass die Badische Zeitung das so einfach austeilt und man ja auch nicht wirklich sehen konnte auf den ersten Blick, dass es sich hier um eine AfD-Beilage handelt, weil das ganze Ding hieß ja Stadt im Blick. Und wir haben im Grunde nichts dagegen, wenn Parteien ihre Sachen über die Badische Zeitung verteilen lassen. Das machen andere Parteien ja auch. Wir machen das, die Grünen machen das, alle machen das eigentlich. Aber es muss eben deutlich werden, dass es sich um eine Beilage der jeweiligen Partei handelt. Und das war in dem Fall nicht so. Das hat uns also auf den Plan gerufen, uns an die Badische Zeitung zu wenden, die ja in ihrer ersten Reaktion gesagt hat und die ganze Sache verteidigt hat, dass sie Wahlwerbung zulässt, sofern diese Werbung keine ehrverletzenden, diskriminierenden, rassistischen oder verfassungswidrigen Inhalte enthält. Und das hat uns doch sehr verwundert, weil in der Beilage Geflüchtete als Fracht bezeichnet werden beispielsweise. Und wenn das nicht ehrverletzend und diskriminierend ist, dann weiß ich auch nicht. Entsprechend haben wir diesen Brief verfasst, in dem wir die Badische Zeitung unter anderem darauf dazu aufgefordert haben, sich klar von diesen Thesen, die dort in der Werbung verbreitet wurden, zu distanzieren. Wir haben die BZ aufgefordert, ihre Richtlinien darzulegen, nachdem sie das entschieden haben, dass das nicht diskriminierend ist. Da sind wir sehr froh, dass dann, ich glaube, eine Woche später dann noch einmal eine Reaktion der BZ kam, dass man sich hier in der Tat falsch entschieden hat. Das hat uns sehr gefreut. Und unsere Forderung, den Erlös daraus an Initiativen gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu spenden, wurde zumindest auch in Teilen erfüllt. Die BZ hat 5.000 Euro an ein Projekt gespendet, das in diesem Bereich tätig ist, aber auch einen ungenannten Betrag an ihre eigene Aktion Weihnachtswunsch. Das ist dann doch wieder etwas merkwürdig, dass die BZ sich hier dann selbst wieder unterstützt.
Mhm. Und nochmal darauf hinzuweisen, es handelt sich ja bei der bei den AutorInnen dieser Hetzzeitschrift ja nicht um irgendeine Fraktion, sondern es ist die AfD-Fraktion aus dem Freiburger Gemeinderat, unter anderem mit dem Nazi Dubravko Mandic, der dafür bekannt ist, dass er dem völkischen Flügel angehört und auch in Lörrach rechtsextreme Position einfach kundgetan hatte bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Aber jetzt mal weitergedacht, seht ihr eine Besserung in der BZ-Berichterstattung? Hat die BZ wirklich aus ihren Fehlern gelernt?
Also eben, es handelt sich nicht um irgendeinen AfDler, auch wenn ich überhaupt keinen AfDler verteidigen würde. Aber bei Mandic handelt es sich erwiesenermaßen um einen Rechtsextremisten, dem ja sogar Jörg Meuthen zu links sozusagen ist. Gott sei Dank hat es in Lörrach ja nicht besonders gut geklappt mit seiner Kandidatur, auch wenn die 6 oder 7%, die er da bekommen hat, natürlich viel zu viel ist. Ja, in der Vorberichterstattung zur Landtagswahl ist uns doch auch aufgefallen, dass die Badische Zeitung relativ unkritisch mit Mandic, aber auch mit seinen Kandidatenkollegen umgegangen ist. Beispiele, wo Mandic von Sozialschmarotzern, von Gutmenschen spricht im Porträt der Badischen Zeitung. Das wird gar nicht hinterfragt.
Ein kleiner Anwurf, dieses Porträt ist auch am Jahrestag vom Hanau-Attentat, vom rechtsterroristischen Anschlag veröffentlicht worden, was die Sache noch makaberer macht.
Absolut, also darauf wär ich noch gekommen, das ist natürlich wirklich makaber und es ist natürlich auch in gewisser Weise ein Schlag ins Gesicht der Angehörigen dieser Opfer und der Menschen, die betroffen sind von rassistischer Gewalt, von rassistischen Beleidigungen. Genau an diesem Tag jemanden wie Mandic ein großes Forum in der Badischen Zeitung zu liefern, das ist natürlich recht kritikwürdig, ja.
Und plant ihr jetzt nochmal Druck aufzubauen auf die BZ?
Also aktuell sind keine weiteren Handlungen geplant. Wir werden das natürlich kritisch verfolgen. Wir werden schauen, wie sich die BZ in der nächsten Zeit gegenüber der AfD verhalten wird. Wir sind auch gespannt, was sie zu ihren Leitlinien zur Parteienwerbung sagen wird. Das hatte sie angekündigt in ihrer zweiten Stellungnahme, dass sie da die Richtlinien zur Parteienwerbung noch einmal überprüfen möchte. Und bisher ist uns nichts bekannt geworden, was daraus geworden ist. Also darauf warten wir sozusagen noch, was da noch von Seiten der BZ kommt. Und dann werden wir uns sicherlich damit auseinandersetzen und uns entsprechend, falls es nötig ist, noch einmal zu Wort melden.
Denkt ihr denn, dass da überhaupt noch was kommt? Oder geht ihr recht in den Annahme aus, dass die BZ versucht, das Thema einfach auszuschweigen und weiterzumachen wie bisher?
Ja, das kann man natürlich vermuten, dass das so kommen könnte, weil die zweite Stellungnahme, ich glaube, es war am 12. Dezember, Mitte Dezember, dass die gekommen ist. Seitdem sind schon einige Tage ins Land gegangen. Aber wir hoffen, dass da noch was kommt. Und wenn nicht kommen sollte in nächster Zeit, dann werden wir natürlich nochmal Druck machen und die BZ daran erinnern, dass sie diese Richtlinien überprüfen wollte.
Und wann können wir denn mit einer öffentlichen Aktion oder Reaktion eurerseits rechnen?
Das ist jetzt im RPJ noch nicht abgesprochen worden, wann wir da dann nochmal an die Öffentlichkeit gehen wollen. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann mal besprechen. Mhm. Jetzt stand ja viel im Zeichen der Landtagswahl bei uns allen im RPJ vertretenen Parteien. Und jetzt, wo wieder etwas Ruhe einkehrt, werden wir uns der Sache wieder vermehrt widmen.
Das sagt Pascal Schnieder, Mitglied von Ringpolitischer Jugend Freiburg und Co-Vorsitzenden von den Jusos. Wir sprachen über die fehlende Besserung in der Berichterstattung von der BZ, die schon fast profaschistische AfD-Mitglieder ein Podium bietet. Vielen Dank, Pascal, für deine Zeit.
Herzlichen Dank euch.
Was die Ablehnung des Tarifvertrags durch Caritas und Diakonie für die Beschäftigten in der Altenpflege bedeutet, dazu erklärte eine Vertreterin des Netzwerks Solidarisches Gesundheitswesen, das sich unter anderem für ein Ende der Profitlogik im Gesundheitswesen einsetzt.
Euch hat Caritas den Flächentarif verweigert. Euch oder ihr, die täglich an eure körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen geht, um die alten Menschen unserer Gesellschaft würdig zu versorgen. Ihr, die deutschlandweit im Schnitt 9,5 Millionen Überstunden macht, mehr als ein Drittel davon unbezahlt. Ihr, die in Besetzungen arbeitet, die viel zu knapp bemessen sind. Ihr, die mit Löhnen klarkommen müsst, bei denen am Ende des Monats kaum was übrig bleibt. Zu euch hat die Caritas vergangene Woche gesagt, nein zur gesicherten Lohnerhöhung, nein zum gesicherten Weihnachtsgeld von mindestens 500 Euro für Vollzeitbeschäftigte. Nein zum gesicherten Urlaubsanspruch von 28 Tagen pro Jahr. Nein zur gesicherten gleichen Bezahlung von ost- und westdeutschen Kolleginnen. Nein zum gesicherten Überstundenzuschlag. Nein zum gesicherten zusätzlichen Urlaubsgeld. Nein zur gesicherten Höchstarbeitszeit. Nein zu festgelegten Pausenregelungen. Das ist eine Frechheit.
Nach der Kundgebung haben wir Verdi Gewerkschaftssekretär Michael Herbstritt interviewt und gefragt, warum Caritas und Diakonie die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines neuen Tarifvertrags für die Altenpflege und die häusliche Krankenpflege abgelehnt haben.
Also die Caritas hat sich da ja ganz klar geäußert, die Diakonie hat sich gar nicht geäußert groß. Was die Caritas vorlegt, ist, dass sie sagt, sie hat Angst, ihre guten Arbeitsbedingungen, die es tatsächlich wirklich in der Caritas gibt, zu verlieren durch diesen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Weil dieser allgemeinverbindliche Tarifvertrag als Mindestgrenze dann unter den Arbeitsbedingungen der kirchlichen Träger liegen würde und sie dann die Sorge haben, dass es nicht mehr refinanziert wird durch die Kostenträger.
Hat die Caritas damit nicht recht?
Naja, wenn wir an diesem Punkt wären, dass diese besseren Tarife, die es gibt, ne? Ich meine, es gibt da arbeitsvertragliche Richtlinien, ist ja kein klassischer Tarifvertrag, dazu führen würde, dass die Kostenträger das nicht mehr refinanzieren würde, dann wäre ja jeder Tarifvertrag, den wir in egal welcher Branche abschließen, würde in Frage gestellt bei den Kostenträger, wenn es einen günstigeren Tarifvertrag gäbe. Und allein wegen der Tarifautonomie sehe ich das als wirklich sehr unwahrscheinlich.
Was ist jetzt die Konsequenz der Entscheidung von Caritas und Diakonie?
Die Konsequenz der Entscheidung ist klar, dass gerade in dem privaten Sektor der Altenpflege es dadurch nicht erreicht wird, dass wir stufenweise eine Steigerung von bis zu 25% der Gehälter verwirklichen können. Und deswegen haben wir große Sorge an dem Punkt, dass in den privaten Bereichen in der Altenpflege weiter extrem wenig verdient wird, die Arbeitsbedingungen weiter schlecht bleiben. Und an dem Punkt muss man sagen, dass ja ein Drittel aller Altenpflegeeinrichtungen in privater Hand sind und dort diese Gefahr besteht.
Vielleicht ein paar Worte dazu noch. Es gibt ja verschiedene Stufen im Tarifvertrag. Was wären da die Stufen gewesen?
Genau. Also im Endeffekt hätte der Tarifvertrag sich stufenweise über die nächsten 2 Jahre von erstmal 10 bis dann 25% erhöht in den Entgelten.
Und da sprechen wir dann von welchen Löhnen?
Da sprechen wir dann davon, dass eine Pflegekraft im Altenpflegenbereich dann auch wirklich endlich mal annähernd an 3.000 Euro kommen würde, wo wir wissen, dass das Durchschnittseinkommen in Deutschland momentan bei gut über 3.500 Euro liegt. Das heißt, dass diese kleinen Schritte, die man da gemacht hat, ich finde, das darf man schon wirklich sagen, für eigentlich so einen wichtigen Job, selbst jetzt nicht stattfinden.
Wie ist denn dieser Schritt auch angesichts der Corona-Krise, wo ja das Pflegepersonal immer wieder beklatscht wurde, zu werten?
Es gibt da natürlich zwei Aspekte meiner Meinung nach. Einmal ist natürlich, dass in unserer Gesellschaft leider, das will ich ganz deutlich sagen, viel Wertschätzung über finanzielle Mittel passiert. Und da ist natürlich dann schon die Frage, ob so ein wichtiger Beruf wie das Pflegen von alten Menschen, älteren Menschen, dann nur 2.000 Euro wert ist. Das ist das eine. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich perspektivisch sagen, dass mit guten Gehältern im Pflegebereich wir dann natürlich auch die Möglichkeit hätten als Gesellschaft, endlich wieder diesen Beruf attraktiv zu machen. Für viele junge Kolleginnen und Kollegen, dann ihren Berufsbild sozusagen in der Altenpflege abzubilden und dadurch dem Personalmangel entgegenzuwirken.
Die jetzige Entscheidung ist Ergebnis auch der Existenz des kirchlichen Arbeitsrechts. Wie ist denn diese Existenz überhaupt zu bewerten?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir als Gewerkschaft den dritten Weg, wie er ja definiert wird von der Kirche, der aber, muss man sagen, einfach auch gesetzlich verankert ist, schon immer in Frage stellen. Unserer Meinung nach ist es auch im 21. Jahrhundert, darf man einfach so sagen, nicht mehr zeitgemäß, dass Beschäftigte in karitativen Einrichtungen nicht am Streikrecht teilhaben sollten. Wir sehen das auch immer noch als sehr fragwürdig, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber ich sage jetzt mal, die Privilegien, die unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, der Kirche die letzten Jahrzehnte, 100 Jahre da formuliert hat, sind unserer Meinung nach völlig veraltet. Und natürlich auch da ein Punkt, dass das vielleicht für die Kirche ein bisschen emotionalisiert, jetzt an einer Frage eines flächendeckenden Tarifvertrags. Aber hier würde ich mir ganz klar wünschen, dass ein kirchlicher Arbeitgeber, der, das will ich nochmal sagen, eigentlich für gute Arbeitsbedingungen steht, endlich auch im 21. Jahrhundert die Modernisierung schafft, Arbeitsrecht, Streikrecht in unserem Land anzuerkennen, weil es eine große Säule der Demokratie ist. Und auch die Kirchen sind ja ein Teil der Demokratie in unserem Land.
abschließend, ihr habt trotz dieser Entscheidung jetzt immer noch Hoffnung, dass der Tarifvertrag für allgemeingültig erklärt wird. Was nährt diese Hoffnung?
Die Hoffnung bleibt und wird bestätigt, nicht nur durch so Aktionen wie heute, sondern natürlich auch, dass es ja medial immer noch im Fokus vieler Berichterstattung ist. Sehr oft so, dass solche Themen, gerade wenn es um Arbeitsbedingungen geht, ein, zwei Tage populär sind bundesweit, dann abflachen. Das Gefühl haben wir jetzt nicht. Das liegt daran, dass diese Hoffnung für diesen flächendeckenden Tarifvertrag in der Gesellschaft, in der Politik, bei wirklich allen Akteuren, auch eigentlich in der Kirche, so groß war und jetzt alle eigentlich entsetzt sind an diesem Punkt, dass es nicht zustande gefunden hat. Wie gesagt, selbst der Caritas-Präsident hat ja gestern verlauten lassen, dass er zugeben muss, dass der Caritas als Verband großen Schaden durch diese Entscheidung zusteht und dass er das auch nicht gut findet, dass es die Entscheidung so war. Und deswegen sind wir an dem Punkt der Meinung, dass es die Möglichkeit gibt und auch das zeigt eigentlich auch viele andere politische Entscheidungen. Man kann Fehler machen, aber wir sind auch eine Gesellschaft, in der Fehler rückgängig gemacht werden können. Und wir hoffen jetzt einfach, dass dieser große Fehler durch die kirchlichen Träger rückgängig gemacht wird. Ansonsten sind wir davon überzeugt, dass die Politik an diesem Punkt durch eine erhebliche Erhöhung des Pflegemindestlohns dort einspringen muss, um die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich jetzt zu sichern.
Soweit Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Herbstritt. Was die Ablehnung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines neuen Tarifvertrags für die Altenpflege und die häusliche Krankenpflege für angehende AltenpflegerInnen bedeutet, das erläutert ein verlesener offener Brief einer Altenpflegerschülerin.
Mit Vorfreude und großer Hoffnung für die Verbesserungen der Altenpflege haben wir die Anstrengungen auf einen Flächentarifvertrag beobachtet. Die Aussicht auf eine angemessene Bezahlung, angemessenen Urlaub und damit ausgedrückte und verdiente Wertschätzung hat uns gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie motiviert, trotz Fachkräftemangel und auch ständiger beruflicher Überlastung immer unser Bestes zu geben. Viele von uns haben ihre Heimat, Familie und Freunde zurückgelassen, um im für uns fremden Deutschland den Bedarf von Pflegekräften zu decken. Umso härter trifft uns die Ablehnung des Flächentarifvertrags ausgerechnet durch Caritas und Diakonie als Schlag ins Gesicht. Die Aussicht auf weiterhin mangelnden Arbeitsbedingungen, beispielsweise Personalmangel wegen schlechter Bezahlung, extremer körperlicher Belastung, Schichtarbeit bis hin zu Doppelschichten in Corona-Zeiten und die Aussicht auf eine Altersrente am Existenzminimum demotiviert uns und macht uns sehr traurig. Wir als Auszubildende in der Pflege zeigen mit unserer Berufswahl die Wertschätzung und Anerkennung für die Generationen vor uns. Doch was ist mit uns? Werden auch wir, die diese Ausbildung zu ihrem künftigen Beruf gewählt haben, Anerkennung und Wertschätzung erhalten? Wenn ja, von wem? Wir fordern die Wertschätzung und Anerkennung unseres Berufes nicht von der Gesellschaft, sondern in erster Linie von unseren Arbeitgebern. Dabei spielen in der Altenpflege die kirchlichen Träger der Pflegeeinrichtungen eine tragende Rolle. Caritas und Diakonie fallen mit der Ablehnung des Flächentarifvertrags für die Pflege nicht nur uns, sondern den Pflegebedürftigen ebenso in den Rücken. Wir möchten, dass Sie die fatale Entscheidung zur Ablehnung des Flächentarifvertrags korrigieren und sich Ihrer Verpflichtung zum christlich-gesellschaftlichen Wohl stehen. Das heißt, alles zu tun, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Unterstützen Sie den Flächentarifvertrag für die Pflege. Immer noch hoffnungsvolle Grüße der Abschlussklasse der Fachschule für Altenpflege in Friedenweiler, Kurs O1821 und A1821.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 18. März 2021, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.